Herzlich willkommen beim Podcast des SC Sparkasse Zollernalb.
Folge 14 des SC Sparkasse Zollernalb Podcast. Mein Name ist Moritz Liss, ich bin der Pressesprecher unseres schönen Vereins und ich darf heute den Yannick Seyfried begrüßen. Servus Yannick.
Ja, hallo liebe Zuhörer, hallo Moritz. Ich freue mich hier zur zweiten Folge wieder dabei zu sein und dann auch dir und euch neue Sachen und die Änderungsbedingungen im Heidenkreis jetzt zu schildern.
Du fällst mit der Tür ins Haus. Das macht es mir natürlich sehr leicht, die Anmoderation zu machen. Wir haben bei dir jetzt das zweite Mal das Gespräch, das Vergnügen. Und es gibt Neuigkeiten, nämlich einen Vereinswechsel, das als kleinen Teaser, über den wir im zweiten Kapitel unserer Episode sprechen wollen. Zunächst aber will ich aber mal starten mit der Frage, wie es dir geht.
Ja, mir geht es soweit gut. Ist ja gerade so, dass der Wetterumschwung in vollem Gange ist. Aber persönlich beim Sport haben wir schon lange umgestellt zur Winterrunde in die Halle. Von daher bin ich im Training nicht eingeschränkt. Und sonst gesundheitlich geht es mir auch gut. Von dem her alles in bester Ordnung.
Alles in bester Ordnung. Du hast es angesprochen, Wetter ist natürlich jetzt super schwierig. Ich bin kein Tennisspieler. Ab wann geht man denn in die Halle? Gibt es da eine Regel, ab welchem Monat, ab wann die offenen, die Outdoor-Anlagen schließen? Oder kann man theoretisch auch, wenn man Lust hat, den ganzen Winter draußen spielen? Oder ab wann geht ein Tennisspieler denn in die Halle?
Ja, den ganzen Winter leider nicht. Auch wenn man sich dann manchmal erhofft, wenn man dann da noch die ein oder andere Sonnenstrahlen mitnehmen könnte. Es ist immer so unterschiedlich, aber wenn man es grob eingrenzen würde, ab September, wo man dann einfach merkt, ja, der Herbst beginnt, es wird dann auch von der Feuchtigkeit her dann über Nacht zunehmend und dann muss man natürlich auch gucken, dass Verletzungsrisiko dann auch präventiv vorgebeugt wird, damit man nicht auf kaputten oder zu nassen Plätzen spielt, um sich dann noch im schlimmsten Fall zu verletzen.
Wir haben vor, ich muss gucken, ich sage aber ins Blaue, also 3 Monate, 12 Wochen gesprochen. Du warst unser zweiter Gast damals und warst frisch gebackener Meister. Du hast nämlich die Sommerrunde abgeschlossen als Meister mit dem TC Unstmettingen. Was ist seitdem passiert?
Ja, das war ja auch noch der kurze Ausblick, über den wir uns unterhalten haben. Ich habe natürlich weiter die Turniere gespielt an den Wochenenden. Gerade jetzt, wenn man als Beispiel Turniere anführen würde, wäre das in Stuttgart, habe ich eins mitgespielt, dann in Schömberg, in Talsingen auch, ist sehr nah zu meinem Wohnort, von daher hat sich das ja sehr gut gegeben, dass ich da dann mitspiele. Ist im Großen und Ganzen auch relativ gut gelaufen, allerdings hatte ich dann doch in der zweiten oder dritten Runde dann Pech mit der Auslosung, weil ich dann immer gegen einen Gesetzten gespielt habe oder dann auch letztendlich gegen den Turniersieger und da dann leider ausgeschieden bin. Aber zusammenfassend bin ich sehr zufrieden, wie das dann auch verlaufen ist.
Und das waren aber alles noch Outdoor-Turniere?
Genau, richtig.
Du bist seit September in der Halle?
Ja. Wobei, wo es jetzt so schönes Wetter war, haben wir dann auch noch ein oder zwei Tage draußen trainiert, aber hauptsächlich dann in der Halle, um sich dann auch auf die Winterrunde vorzubereiten. Da ist jetzt mein nächstes Spiel auch kommenden Samstag. Von daher muss man natürlich dann auch zeitnah anfangen zu trainieren, damit sich die Umstellung bzw. das Tennisspiel dann auch anpasst.
Wie läuft die Winterrunde ab? Wie viele Spieltage sind es? Von wann bis wann geht die?
Der letzte Spieltag, der ist erst im Februar und dann sind es halt jetzt vorgerückt 2 Spiele und dann noch Anfang nächstes Jahr 2 Spiele. Ist auch immer so eine Vierermannschaft, das ist fix im Winter und da ist dann eben der Spieltermin Samstagabend oder dann Sonntagmorgen. Das variiert dann auch immer, je nachdem, wann die Halle dann frei ist. Vielleicht noch kurz eine interessante Information. Das ändert auch was an den Spielregeln. Man spielt ohne Einstand. Also für die, wo sich jetzt ein bisschen besser auskennen im Tennis, in einem gewissen Spielstand, in einem Spiel, gibt es auch die Möglichkeit als eines Einstandes. Und da ist dann draußen so, dass man eben 2 Folgepunkte gewinnen muss, also 2 Punkte nacheinander. Und da ist im Winter der nächste Punkt entscheidend. Also das als ganz kleiner Unterschied zwischen ja, Winterrunde und dann der Sommerrunde.
Das heißt, die Spiele bzw. Sätze werden schneller entschieden.
Genau, richtig. Hat auch den Hintergrund, dass die Halle dann nicht so lange reserviert ist oder dann, wenn man samstags erst um 18 Uhr anfängt, dann auch auf zwei Plätzen, wenn man es dann mal hochrechnet, ist man dann ja ungefähr so um 9, halb 10 mit den Einzelnen fertig. Und dann, ja, um auch zeitnah dann fertig zu sein. Nicht, dass man dann mit Open End noch nach Mitternacht Tennis spielt.
Du hast es gerade schon gesagt, die Spieltage oder die Spieltermine sind Samstagabend oder Sonntagmorgen. Bist du eher Abendmensch oder Morgenmensch?
Ja, also eindeutig Abendmensch. Also ich habe auch immer als Zusatz bei den Turnieren, wo ich gespielt habe, vermerkt, bitte um Spielbeginn eher ab 10 Uhr, weil es kann dann doch mal sein mit der Fahrzeit und wenn dann Spiel um 8.30 Uhr angesetzt ist, dass man dann ja am Sonntag um 6 Uhr aufstehen möchte und ja, das ist mir dann ehrlicherweise auch ein bisschen zu früh, dann muss man auch deutlich ja, seine Vorbereitung ändern und kommt dann auch schwerer ins Spiel.
Das habe ich mich eh schon gefragt. Ich meine, also es ist ja gleichermaßen interessant, wenn man spätabends samstags spielt. Da haben wir auch andere TeamsportlerInnen auch in unserem SC Sparkasse, die ja damit auch zu kämpfen haben ein Stück weit. Also jetzt alleine Tobi Heinzelmann als Handballer, die haben ja auch ganz wilde Anstoßzeiten zum Teil dann oder Anspielzeiten unter der Woche abends spät oder dann auch mal Samstag, Sonntagmittag ganz normal. Wie verändert sich denn die Vorbereitung so? Also du hast gerade schon gesagt, morgens dann früh aufstehen, klar, ich meine die Hinfahrt an sich oder der Fahrtweg, die Vorbereitungszeit, aber die beginnt ja zum Teil schon früher. Wir hatten das letzte Mal in der Episode auch ein bisschen das Thema Mentalität, ein bisschen die mentale Vorbereitung angesprochen.
Genau, ja.
Ich habe schon oft gelesen und gehört, dass auch gerade so diese Vorbereitung, das Stichwort Wachsein dann auf dem Feld auch wichtig ist. Wenn ich jetzt morgens um 10 oder sogar noch früher spiele. Ich kann mich erinnern, im Fußball, da gibt es dann vor allem die Jugenden müssen dann sehr früh dann morgens ran. Das ändert ja schon sehr viel. Also man muss dann einfach früher den Wecker stellen und dann irgendwie seinen Rhythmus trotzdem durchziehen. Oder wie gehst du damit um?
Ja, das auf jeden Fall. Und bei uns ist eigentlich immer die Regel, mindestens eine halbe Stunde vor Spielansetzung muss man sogar auf der Anlage sein. Dann kommt natürlich noch die persönliche Zeit ja, der Vorbereitung dazu. Das Aufwärmen natürlich auch eine wichtige Rolle, um dann auch ja der Verletzungsgefahr vorzubeugen. Und ja, es ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, sich dann mental gut, du hast schon genannt, vorzubereiten, weil es ist dann doch sehr schnelllebig, der Tennissport. Wenn man dann im ersten Satz ja gleich schlecht reinstartet und der Gegner eben voll da ist, dann kriegt man auch schnell mal 3-4-0 hinten. Vor allem dann in der Halle, wenn das Spiel eh schneller ist mit dem Aufschlag, ist es dann doch auch schwierig, den Rückstand dann wieder aufzuholen. Von daher eine sehr große Vorbereitungszeit. Ja, und natürlich ist es auch so persönlich, ich fahre dann lieber etwas entspannter hin, wie dann auch den Zeitdruck zu haben, weil dann fällt es einem auch wieder schwer, sich aufs Tennis zu konzentrieren. Dann schwirren wieder so viele Gedanken im Kopf rum, wenn man dann auf dem Platz steht. Und so soll es ja dann auch nicht sein.
Welche Rituale hast du dann? Und also wie verändert sich das jetzt vielleicht zum Teil auch, wenn du samstagabends beziehungsweise im Vergleich dazu Sonntagvormittag oder morgens spielst?
Ja, also es ist gut, dass wir am Freitag auch relativ spät trainieren. Da fängt das Training auch erst um 19 Uhr an und geht dann auf ja, 21 Uhr, 21.30 Uhr, immer in der Zeitschiene. Von daher hilft es schon mal, dass man es gewöhnt ist, dann auch, als der Spieltag auf den Samstagabend fällt. Ja, persönlich mache ich es auch so. Ich höre sehr gerne Musik beim Warmmachen, um dann einfach in den besagten Tunnel zu kommen, in dem man sich dann am besten konzentrieren kann.
Und dann am Sonntagmorgen die SWR3 Morning Show oder was ist
das? Nee, auf jeden Fall auch eher was zum Wachwerden. Es ist zum Glück so, dass es auch erst um 12 Uhr losgeht am Sonntag, aber je nach Fahrtweg kann ja auch mal sein, dass es dann eben in Rottweil ist oder in Tuttlingen, die sind beide in unserer Gruppe im Winter, ist die Fahrzeit dann auch über eine Stunde und dann merkt man es dann schon mit der Vorbereitung, dass man sich dann auch den Wecker zeitig stellen muss.
Letzte Frage zu dem Themenbereich, wo geht's am Wochenende hin?
Wochenende ist ein Heimspiel. Da kann ich gleich zum nächsten Diskussionspunkt kommen. Ist ein Heimspiel in Ebingen. Von daher ist die Wegstrecke relativ überschaubar. Und da spielen wir gegen Tuttlingen.
Sehr gut. Es hat sich nämlich angebahnt. Wir hatten schon ehrlicherweise auch vor der letzten Episode drüber gesprochen und haben das dann, wie sich das für eine ordentliche Presseabteilung gehört, auch noch unter Verschluss gehalten. Und natürlich, um unser Team und um unsere Athletinnen und Athleten zu schützen, das erstmal noch nicht an die große Glocke gehängt. Es gab bei dir einen Vereinswechsel vom TC und Schmettingen zur TG Ebingen.
Ja.
Auf der einen Seite kann man sicherlich sagen, ein toller Abschluss, beziehungsweise besser kann man eigentlich nicht den Verein wechseln mit einer Meisterschaft. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind solche Vereinswechsel, egal in welcher Sportart, egal zu welchem Zeitpunkt, auch immer ein bisschen, ja, je nachdem, auch vielleicht mit Brisanz verbunden. Wie war es bei dir? Aus welchen Gründen bist du gewechselt und wie haben es die Beteiligten aufgenommen?
Ja, das fasst ganz gut zusammen. Also ich habe es mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen müssen. Natürlich ein schöner Abschluss gewesen. Mir ist auch nicht leicht gefallen. Ich habe es mir auch lange überlegt und überlegen müssen. Eben auch, weil es persönlich und freundschaftlich dann auch in Hohenschmetting so ein gutes Verhältnis mit jedem ergeben hat. Also ich konnte wirklich mit jedem auf dem Tennisplatz mich gut unterhalten. Wir kannten uns sehr, sehr gut. Und zu den Spielern in der Mannschaft hatte man dann natürlich noch mal einen engeren Draht. Aber allerdings auf der anderen Seite, das ist jetzt das lachende Gesicht für mich persönlich, sind einfach die Voraussetzungen und die Gegebenheiten in Ebingen so, dass ich mich noch mal deutlich verbessern kann, dass ich mit deutlich besseren Spielern trainieren darf und trainieren kann. Und dass es eben auch festgesetzt ist, dass wir zweimal in der Woche dann wirklich Mannschaftstraining bei einem Trainer haben, der wirklich auch sehr, sehr gut ist und eine große Erfahrung mit sich bringt. Der macht es auch schon sehr, sehr lange in Ebingen. Also seit ich auf der Welt bin, ist es wirklich der Trainer und der Ansprechpartner. Und das sind dann die persönlichen Weiterbildungsmöglichkeiten und Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Doch nochmal ein Stückchen größer gegeben wie in Hohenschmetting. Und dazu passen dann natürlich auch die Liga. Es ist eine höhere Liga, in der ich dann spielen darf und dann auch nicht messen kann mit anderen.
Welche Liga?
Also im Sommer ist es Verbandsliga bei der ersten Mannschaft. Je nachdem, wie es läuft, bekomme ich da dann auch ein oder zwei Einsätze. Kommt auch auf die personelle Situation drauf an. Oder dann zweite Mannschaft der Bezirksoberliga. Und im Winter ist dann die höchste Liga im Bezirk, das wäre die Staffelliga.
Sehr gut. Wie integriert man sich denn so im Tennis in so eine Mannschaft, wenn jetzt du irgendwann im Herbst, ich weiß nicht, wann bist du ins erste Training dann nach Ebingen gegangen? Gibt es da Probetrainings? Wie qualifiziert man sich dafür? Sagt man einfach, hey, ich würde gerne bei euch mitmachen und zu euch kommen? Oder wurdest du sogar kontaktiert? Wie lief das?
Ja, also ich hatte mehrere Faktoren, die mir da entgegengespielt haben. Zum einen, wie genannt, ich habe es nicht weit nach Ebingen. Von daher gab es auch schon mal die Spiele TG Ebingen gegen TC und Schmetting. Und da ist man dann schon in Kontakt getreten mit den Spielern. Hat Freundschaften dann auch entwickelt, durch das, dass ich sehr viele Turniere gespielt habe und auch sehr viele Teammitglieder von Ebingen diese Turniere dann auch gespielt haben. Muss auch persönlich sagen, jetzt mein bester Freund und jetzt auch mittlerweile ein guter Freund, die spielen auch in Ebingen, von daher deckt sich das dann auch schon mit den Freundschaften, die im Voraus entstanden sind. Und ja, ich dürfte dann ins Training, ins Probetraining kommen. Allerdings wussten natürlich der Trainer und die Mitspieler auch schon, in welcher Stärke ich spiele und konnten das dann gut zuordnen. Von dem her ist die Integration eigentlich problemlos geklappt. Und ja, es konnte eben direkt dann auch ins Training gestartet werden.
Wie läuft es denn so zwischenmenschlich? Ich meine, du hast gesagt, du kanntest die Leute dann dort schon ein bisschen, aber ist dann trotzdem so ein bisschen auch ein, ich weiß nicht, mir fehlt das Wort gerade, sie sind Abtasten vielleicht dann in den ersten Einheiten,
ja,
dass man so.
Und eine Ungewohnheit würde ich es auch ein Stück weit beschreiben, weil es ist ja natürlich jedes Tennisspiel auch anders und jede Persönlichkeit auch anders. Da hilft es dann einfach, die Trainings gemeinsam zu bestreiten und dann auch ja, abseits gut zu kommunizieren und sich über Themen zu unterhalten, dass man sich einfach näher kennenlernt. Und durch das, dass ich jetzt auch die Rundenspiele dann mit den Spielern bestreiten darf, kommt man sich dann da dann auch nochmal über die Saison näher.
Sehr gut. Yannick Seifried also künftig bis zum Ende der Saison mal mindestens bei der TG Ebingen. Den Vereinswechsel, den haben wir notiert, den haben wir besprochen und wir werden dann was haben wir denn? Wir haben jetzt Mitte Oktober, also ungefähr um den Jahreswechsel, Anfang des Jahres wird man wieder sprechen.
Ja.
Und dann gucken wir mal, wie so die das Zwischenfazit bei deinem
genau,
neuen Verein.
Genau, wie die ersten Rundenspiele verlaufen sind und dann freue ich mich wieder berichten zu können.
Sehr gut. Letztes Thema, mit dem ich über das ich mit dir sprechen will. Wir hatten es in der vorigen Folge gerne anhören mit unserem Trainer von der Sparkasse Zollernalb, mit dem Steffen Leimgruber. Das Thema Vorbilder. Wir haben ja eine gewisse Vision und eine Mission. Wir wollen mit diesem SC Sparkasse Zollernalb auch ein Stück weit Vorbilder schaffen. Wir wollen Gesichter stärken in der Region, im Zollernalbkreis, Gesichter aus dem Leistungs- und Breitensport in der Region, aus den verschiedensten Sportarten. Und auch bei unserem Media Day, beim Mannschaftsfoto, habe ich euch allen die Frage gestellt, wer denn euer Vorbild war als Kind oder vielleicht jetzt gerade noch ist. Ich kann mich aber nicht mehr genau an deine Antwort erinnern. Was war es denn?
Ja, also bei mir war es speziell verknüpft mit dem Tennissport. Rafael Nadal, wo ich da genannt habe, den ist natürlich ein großer Name, ihn verfolgt man, wenn man sich im Tennissport interessiert. Bei mir war es seit klein auf, habe dann auch teilweise den gleichen Schläger gespielt wie er. Also bin dann auch durch die materiellen Güter näher gekommen und habe mich ein bisschen mit ihm identifizieren können. Aber natürlich, was ein großer Teil dazu beiträgt, sind natürlich auch die Eltern als Vorbild. Die Erziehung, die man dann genossen hat und die Werte und Normen, die dort weitergegeben werden. Und da ist mir dann eben auch der Tennissport ans Herz gelegt worden. Auch ja, der Umgang im Training. Durch das habe ich mich dann auch dazu entschieden, dass ich eben auch den Tennisassistent und dann auch den Tennistrainer im Anschluss mich da weiterbild und dann auch Trainerstunden gebe. Und von dem her würde ich mich eigentlich auch als Vorbild bezeichnen, gerade jetzt für meine Tennisschüler, denen ich dann einfach auch den Tennissport nochmal nahebringen kann, sie dafür begeistern, motivieren kann und einfach dafür sorgen kann, dass sie auch bewegungstechnisch und einen schönen Sport für die Zukunft finden.
Sehr gut zusammengefasst. Es wäre nämlich die Folgefrage gewesen, inwiefern auch du selbst auch ein Stück weit schon Vorbild sein kannst oder wahrscheinlich auch bist für deine Schüler. Was macht denn ein gutes Vorbild aus? Kann man das so allgemein sagen, aus deiner Sicht?
Ja, also ich würde auf jeden Fall das eigene Verhalten unter den Punkt zählen, weil es ist natürlich sehr schön, wenn man dann auch von den Schülern hört, ja, das ist so schön, wie du spielst und werde ich auch mal so gut werden und was muss ich dazu beitragen, dass man eben auch so gut wird? Da spiegelt sich natürlich auch wieder der eigene Aufwand in dem Argument und in der Aussage wieder, dass man eben auch ja selbstständig etwas aufbringt, wenn man ein Ziel erreichen möchte und dann sich auch selbstständig den Weg dazu sucht, um das Ziel zu erreichen. Von daher zum einen das Verhalten, aber auch alles, was dazugehört, intrinsisch, also die ganzen Motivationen, die von innen auskommen. Weil wenn man nur von außen einredet, dann habe ich auch merken müssen, dass es eben nicht so viel bringt, sondern die Motivation und der Wille, der muss schon von innen kommen. Und da gibt es dann auch wieder die entsprechenden Möglichkeiten, sei es durch Spiele, durch Kommunikation, das Ganze dann auch bei den Kindern auszuprägen.
Wenn du in deine eigene Kindheit denkst, Rafael Nadal, hast du gesagt, so das Stichwort mit dem Schläger, also eigentlich tatsächlich, da geht es ja dann irgendwie, ich würde es formulieren als Nacheifern, dass man irgendwie halt so ein Stück weit äußerlich so sein will, wie sein Vorbild. Ich glaube, ein Vorbild kann man sich ja in den seltenen Fällen so aktiv suchen. Das passiert irgendwie so, zumindest war das bei mir so. Kannst du dich in deiner Kindheit an eine Situation erinnern oder an so eine Eigenheit, was dich an Rafael Nadal fasziniert hat oder warum du ihn gut fandest?
Ja, also er ist natürlich eine Person, der sehr viel Erfolg sich selber erarbeitet hat im Tennissport. Von daher war es eben, wie genannt, ein großer Name und man wusste eigentlich sofort, dass er einer der besten Tennisspieler überhaupt ist. Von daher hat man sich auch erstmalig da dann mit seiner Person beschäftigt. Was ich auch sehr gut finde, ist, dass er eben verschiedene Akademien hat, wo er dann auch Tennistrainer angestellt hat, die dann eben auch Talente fördern. Und allgemein konnte ich mich relativ gut mit seinem Spiel identifizieren. Weil es natürlich auch, manche sagen, der Spielstil ist nervig, aber er ist auf jeden Fall einzigartig. Also er hat ein Alleinstellungsmerkmal, an dem sich dann auch junge Kinder identifizieren können und ich mich auch identifizieren konnte und es dann auch versucht habe nachzuahmen.
Du hast gerade schon erwähnt, dass du selber zum Teil auch schon als Vorbild wahrgenommen wirst. Wie wichtig würdest du denn sagen, ist es gerade im Vereinsleben, im Vereinsleben oder auch im Amateursport allgemein, dass man in diese Rolle reinschlüpft, wenn man, je älter man wird, auch selbst irgendwo Vorbild zu sein für andere?
Also ich würde es als sehr, sehr wichtig beschreiben, weil der Nachwuchs ist ja in allen Vereinen ein großes Thema. Die Nachwuchsarbeit, finde ich, sollte man, wenn man so geschätzt wird vom Verein und so viel Gegenleistung erfährt, auch was sie von Verein einbringen, sich da dann auch engagieren. Und ein Stück weit ist sie auch schön, wenn man sieht, wo waren die Kinder am Anfang, wo ich sie begleitet habe, wo stehen sie jetzt. Und dann auch von den Eltern, von den Kindern, ja, erfährt man eine sehr große Dankbarkeit. Auch beispielsweise an Weihnachten habe ich immer Weihnachtsgeschenke dann von den Kindern bekommen. Es sind so Kleinigkeiten, die dann wirklich zeigen, ja, es lohnt sich und es ist auch wichtig für den Verein, dass das gemacht wird, weil es eben für alle Partien zu Vorteilen führt.
Du hast gerade den Themenbereich Vereinsleben, glaube ich, sehr gut zusammengefasst. Cool. Sehr gut, freut mich. Letzte Frage, die auf meiner Agenda steht, die haben wir im Vorgespräch nicht thematisiert, aber ich stelle sie mal trotzdem. Ich glaube, ich erwische dich nicht ganz auf dem falschen Fuß. Wir hatten ja in der letzten Episode gemeinsam rausgefunden, oder ich hatte viel besser rausgefunden, dass du ja auch beruflich bei der Sparkasse Zoll und Alb
Ja.
eingespannt bist, als Auszubildender, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau.
Wie läuft's da? Kurzes Zwischenfazit vielleicht da auch.
Also es läuft sehr gut. Ich hatte nach unserem ersten Podcast auch das Glück, in eine neue Stelle zu kommen, in die digitale Geschäftsstelle, ja, wo dann eben die Kunden mit Problemen anrufen, was eben nicht persönlich mit dem Kunde auf einer Ebene geschieht, sondern telefonisch. Konnte da dann auch nochmal viel dazulernen, auch für spätere Leben im Bereich von der Telefonie. Und es hat mir auch wirklich sehr, sehr gefallen, auch allgemein die verschiedenen Einsatzbereiche. Es hört sich jetzt wieder sehr, sehr viel nach Werbung an, aber ich kann es auch wirklich jedem ans Herz legen, sich über den Beruf zu informieren und dann auch mal ein Praktikum zu machen, die einzelnen Bereiche einzublicken. Und wie gesagt, sehr, sehr spannend, sehr, sehr vielfältig und hilft dann natürlich auch fürs weitere Leben.
In welchem Bereich bist du jetzt gerade?
Jetzt habe ich gerade Schule, also es ist ja Blockunterricht. Das heißt, ich habe noch bis Ende nächste Woche Schule und danach bin ich wieder bei der Baufinanzierung, was ja momentan auch eine sehr spannende Sparte ist.
Es geht nicht aus, die interessanten Themen. Ja, ich kann es mir vorstellen, die Ausbildung macht sicherlich sehr viel Spaß, vor allem, weil sie eben so vielfältig ist. Also tatsächlich
Genau,
von,
ja.
du hast es gesagt, so die digitale Kommunikation mit den Kunden, dann Schule und dann Baufinanzierung, das ist sicherlich eine Bandbreite, die nicht jeder Ausbildungsberuf gerade so abdecken kann. Sehr schön. Auch hier werden wir ein Zwischenfazit in 3 Monaten wieder ziehen, weil du wechselst bis dahin. Wie viele Bereiche machst du so durch oder wie lange bist du in einem Bereich?
Auch immer so 3 bis 4 Wochen. Und dann in Zukunft bin ich noch im Vermögen- und Vorsorgezentrum eingesetzt. Wo eben dann auch persönliche Gespräche mit einem Kunden vereinbart werden und dann auch das Thema Investments und Versicherungen und Vorsorge dann abgeklärt werden.
Sehr gut. Also gibt es da genügend Gesprächsthemen fürs nächste Mal auch schon?
Genau.
Kann ich mir notieren. Und ich danke dir damit für eine lockere Runde, eine lockere zweite Runde von 4. Gutes Zwischenfazit. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deinem neuen Verein, in deiner neuen Mannschaft in der Winterrunde. Jetzt im Nachgespräch besprechen wir mal noch kurz, wie wir dich ins Bild kriegen am Wochenende, wenn du schon unterwegs bist. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal mit Yannick Seyfried, jetzt von der TG Ebingen. Danke für deine Zeit.
Vielen Dank, Moritz. Auf Wiedersehen.